Die schwarze Zither, das achte Kapitel. Der alte Leuthold war am Morgen schon einige Mal um den großen viereckigen Bau herumgewandelt und freute sich nicht wenig, als ein edler Jungherr aus der Mauer heraustrat. Denn er meinte doch, es müsse ein unheimliches Schlafen sein in solchem ungeheuren Bau, von dem man wohl sehe, dass er zu Nutz der Lebenden nicht gemacht sei. Sonst, glaubte er, hätte man dem lieben Tageslichte doch auch einen Eingang darein gestattet. »Wenngleich das Tageslicht nicht darein leuchtet, lieber Leuthold«, sprach dagegen Adelbert, »so ist mir doch ein recht erwünschtes Licht in diesem Dunkel aufgegangen, und wo sich einem das leibliche Auge vor der Dunkelheit schließt, da tut sich das Geistige oft desto heller auf.« »Wie meint ihr das, mein edler Jungherr?« fragte Leuthold, und Groß Ott sprach, »Ich verstehe euch selbst nicht, mein trauter Genosse.« Da erzählte ihnen Adelbert, was ihm diese Nacht begegnet, und dass er nun sicher wisse, wohin er sich zu wenden habe, um den Zauberritter zu finden, und er zeigte ihnen sein Stäblein. Da zogen sie fröhlich hinab in das Tal und längs dem Strom hinauf. Die Sonne drückte aber heiß, und Adelbert, noch müde von der gestrigen Fahrt, mehr aber von seiner nächtlichen Wanderung, sank nahe an dem schilfigen Ufer des Niles, ermattet nieder in den Schatten einiger Palmen. Groß Ott und Leuthold ruhten bei ihm. Da rauschte es plötzlich durch das Schilf, und hervor schoss eine ungeheuer große Eidechse. Die faßte Adelbert Zither am Goldbande und schleifte sie mit sich fort. Das ersah noch Groß Ott, und schnell hatte er seine Lanze zur Hand und stieß sie der Eidechse zwischen den spitzen Zähnen durch den Rachen bis tief in den Schlund, da sie zuckend und sterbend auf der Erde lag. Als darauf Adelbert erwachte und das erlegte Ungeheuer näher besah, sprach er, »Nun, fast möchte ich solch ein Tier auch einen kleinen Lindwurm nennen, und ich danke euch herzlich, dass ihr es erlegt habt. Nicht zu gedenken, dass es mich wohl zu verschlingen vermöchte. So ist mir doch noch mehr als an meinem Leben, an meinem Seitenspiel gelegen, und um das wäre ich ohne euren Schutz doch sicher jetzt im Schlafe gekommen.« »Ei«, antwortete Groß Ott mit herzlicher Freude, »ei, die Kraft des Arms ist doch eine gute Gottesgabe, edler Jungherr, wenn sie nicht schon das Höchste im Menschen ist.« »Und es ist mir lieb, dass solch ein Abenteuer uns aufstieß, denn bisher war ich an alle meinen Werte verzweifelt, weil ich sah, wie ihr alles mit eurem Seitenspiele ausrichtet, und viel vollkommener, als ich mir's auszurichten getraute. Ich glaubte endlich ganz, ich sei ein unnützer Geselle und ziehe euch mehr zur Last nach auf euren Wegen, als zu Nutz und treuer Genossenschaft.« »Nein, nein«, antwortete Adelbert, »da seid nur ruhig, mein trauter Genosse. Ich werde eures Armes wohl noch mehr bedürfen, wenn wir einmal zur Stelle sind.« »Ja, das sollt mir lieb sein«, entgegnete Groß Ott, »denn ich möchte ja gern recht viel dazu tun, die blasse Jungfrau dem argen Zauberritter abzugewinnen.« Aber sie zogen ferner an der zerfallenen Herrlichkeit manchen Palastes, an der untergesunkenen Pracht manches Tempels, mancher vergessenen Stadt vorbei, den Nilstrom hinauf, ohne besonderen Vorfall. Sie sahen wohl häufig die Krokodile aus dem Schilfe des Stromes hervorschießen, aber Groß Ott erlegte sie jedes Mal mit vieler Gewandtheit. Oder wenn auch ein hässliches Nilpferd gegen sie herzukam, so zog es bald, gezähmt durch Adelberts Seitenspiel, eine Strecke mit ihnen stromaufwärts. Oder Groß Otts Lanze bewies auch an ihm seine Kraft. So kamen sie endlich an die Stelle, wo der Nil in großer Breite sich eine steile Höhe herabstürzt, dass man in stundenweiter Entfernung schon den Donner des stürzenden Wassers vernahm. Und als sie den Sturz des mächtigen Stromes lange bewundernd angestaunt hatten und sich jetzt wieder wegwandten, Da warf Adelbert sein weißes Stäblein, das ihm der braune Mann in der Pyramide gegeben, vor sich in den Sand. Aber kaum lag das Stäblein auf der Erde, da rührte es sich und wand sich und ward zu einer weißen Schlange, die schoss vor ihnen hin, nach der Abendgegend hinüber, und sie folgten ihr. Und die Schlange führte sie einige Tage durch Sand und Steppen, wo sie oft kaum fanden, was sie zu ihrem kärglichen Lebensunterhalte brauchten. Da langten sie endlich aber eines Tages mit ihren Rossen ermattet und an ihrer letzten Kraft erschöpft durch Sand und menschenleere Einöde am Fuße eines Gebirges an, das sie schon den ganzen Tag vor Augen gehabt und heiß ersehnt hatten, weil sie da frisches Quellwasser zu finden hofften. Allein da zog kein Bach durch frischen Wiesengrund, da plätscherte keine Quelle über die ausgespülten Felsen herunter, wie sie es geträumt hatten, als sie noch fern nur schwach an dem weißglühenden Horizonte die Umrisse des Gebirges vor sich sahen. Denn die Berge waren nicht hoch und unfruchtbarer Sand. Da warfen sich die Reisenden missmutig nieder wie ihre Rosse, die verschmachtend sich in den heißen Sand gestreckt hatten. Die Schlange ringelte sich aber recht frisch und lebenslustig, und mit neidischen Augen sah Groß Ott auf sie und sprach: »Ist es nicht in Wahrheit recht zum Ärgern, wenn man selbst der vollen Kraft entbehrt und verschmachtend am Boden liegt und sieht ein ander Geschöpflein sich noch lustig regen und einem zum Hohn ordentlich die überflüssige Kraft spielend verschwenden?« »Solches kann mich nur erfreuen«, antwortete Adelbert und schaute dem Spiele des Schlängleins aufmerksam zu. »Sing noch einmal ein Lied«, sagte der Leuthold. »Soll ich denn auch noch mit meinem Gesang meine Kraft verschwenden?«, fragte Adelbert. »Gut angewendet ist nicht verschwendet«, antwortete Leuthold. Und Adelbert fasste seine Zither und sang: »Du dürres Land, hat dich erschaffen Gottes Hand, so lass uns nicht verderben, so lass uns nicht hier sterben, verschmachtend in dem heißen Sand.« Aber er legte die Zither gleich wieder weg und sprach: »Die Zunge klebt mir am Gaumen, ich kann nicht singen.« Da sagte Groß Ott mit schwacher Stimme: »Seht nur das Schlänglein!« Das Schlänglein hatte sich bei dem Gesange aufgebäumt und mit klugen Augen zugehört. Und nun schoss es pfeilschnell den Sandhügel hinauf. »Es möchte uns vielleicht recht wohlführen«, antwortete Adelbert, »wenn wir es nur vermöchten, ihm zu folgen.« Aber kaum hatten sie sich noch darein ergeben, zu bleiben, so kam auch die Schlange schon wieder herabgeschossen und brachte, in ihren Zähnen haltend, eine frische, saftige Dattelfrucht und schoss wieder fort. Da teilte Adelbert die Dattelfrucht und gab einen Teil davon Groß Ott und einen Teil seinem alten Leuthold. Der wollte die Labung aber nicht annehmen von seinem Jungherrn. Indem brachte aber die Schlange wieder eine Dattelfrucht und schoss abermals fort und trieb die so lange, bis sie sich alle gelabt hatten und wieder aufzustehen vermochten. Da sprach Adelbert zu Herrn Groß Ott: »Nun, ist die lebendige Rührigkeit des Geschöpfleins dir noch zum Ärger?«
»Oh, schweigt, schweigt«, antwortete Groß Ott, »ich weiß wohl, dass ich ein Tor war.«
Nun schritten sie aber ihrem Schlänglein nach den Hügel hinauf, und als sie oben waren, jauchzten sie freudig, denn unten war ein grünes, lachendes Tal mit Dattelbäumen und einem Flüsslein. Und sie eilten hinab, und Groß Ott schöpfte aus dem Flüsslein Wasser in seinen Helm und rucks hinüber und erquickte auch ihre Rosse. Dann führten sie die Tiere mit sich und ließen sie unten weiden, und bald hatten sie ihre vorige Freudigkeit wieder erlangt. Henning Fieser las aus Linas Märchenbuch von Albert Ludwig Grimm.